Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wer über den Hass in Ostdeutschland schreibt, der kann es sich ziemlich leicht machen. Kann ein schön abstraktes Politik-Sachbuch verfassen mit klugen soziologischen Erkenntnissen über die Gesellschaft an sich. Die Autorin, die jetzt zu Gast ist, die hat es sich nicht leicht gemacht. Sie hat die Geschichte der DDR und den Hass im Osten sehr persönlich genommen. Das zeigt schon der Buchtitel. Mein Bruder, der Osten und der Hass lautet dieser Titel. Ines Geipel, das ist die Autorin, die verschränkt darin die Politik mit ihrer eigenen Familiengeschichte. Angefangen beim Großvater, der NS-Karriere in Riga gemacht hat, über den Vater, den Stasi-Agenten, von dem sie schreibt, er habe ihr eigentlich eine Kindheit in Terror beschert, und von ihrem jüngeren Bruder, Robby, und von seinem Tod vor gerade einmal einem guten Jahr. Guten Tag, Frau Geipel.
Guten Tag.
Das ist eine sehr schmerzhafte Geschichte, schon beim Lesen tut die immer wieder weh. Warum haben Sie sich das angetan, diese politische Geschichte Ostdeutschlands so persönlich mit sich zu verknüpfen?
Ich glaube, wir haben viel Streit, wenigstens seit 2015, um den Osten gehabt. Wir haben verschiedenste Entlastungsstrategien gehört. Am Anfang gab es die große glückliche Einheitserzählung. Jetzt erzählen wir uns den Osten in all seiner Phänomenologie ab 1990. Also da spielt Historisches nicht so eine große Rolle. Und ich finde schon diese Verzahnung zwischen Familie als Sanktuarium, das spielt ja eine große Rolle. Eben auch die Familie mit einer großen Familienlüge und aber eben auch die Geschichtserzählung dazu. Und da lag mir sehr daran, wirklich in den historischen Blick zu kommen und zu sagen, der Osten erzählt sich über zwei Diktaturen, also in dieser Doppelung. Und deswegen brauchte ich diesen langen Atem.
Diesen langen Atem haben Sie, den werden wir nicht komplett haben jetzt hier in unserem Gespräch. Deswegen springe ich nicht die zwei Generationen zurück, die ich vorhin schon so verkürzt umrissen habe, sondern zu Ihren Eltern. Die sind Jahrgang 1934 und 1935 geboren. Sie beschreiben diese Generation als eine, die durch Hitler sozialisiert und zwischen den Ruinen groß geworden ist, die eigentlich nur tote, abwesende und orientierungslose Eltern kannte, unglaubwürdige Lehrer, den Sturz aller Instanzen. Und dann lebten die in der jungen DDR. Wie haben sich Ihre Eltern da eingerichtet?
Naja, zunächst ist natürlich die Geschichte über Familien im Osten auch eine Geschichte, was für Optionen, was für Möglichkeiten haben Familien. Ja? Und dann gibt es eine Oppositionsgeschichte, eine Mitläufergeschichte. Hier ist es tatsächlich so, dass sich diese Familie aus der Belastung des Nationalsozialismus in eine neue Belastung hinein arbeitet regelrecht. Die Eltern sehr früh Kommunisten. Mein Vater tatsächlich, würde ich sagen, als ein kalter Krieger. Und mir geht es überhaupt gar nicht um irgendeine Art von Vorwürflichkeit. Es ist ein sehr persönliches Buch und von daher geht es mir vor allen Dingen um die Frage des Gewordenseins.
Ja, das machen Sie auch sehr deutlich. Es geht nicht um die tatsächlichen einzelnen Figuren wie Ihren Vater zum Beispiel, sondern es geht Ihnen darum, dass das eben nichts Einzelnes war. Gucken wir uns trotzdem diesen Vater an. Der wird Stasi-Agent und Sie schreiben, unsere Kindheit war eine Kindheit im Terror. Sie schreiben, Ihr jüngerer Bruder Robert und Sie, wir waren seine Stechpuppen, seine Trainingsobjekte. Das ist sehr drastisch. Was ist Ihnen da geschehen?
Na klar ist das starker Tobak und das erzähle ich hier sehr stellvertretend, sehr exemplarisch. Und das hat natürlich mit mir selber als Autorin auch zu tun, mit meiner Zeit der Aufarbeitung nach 89, diese sehr, sehr vielen Lebensgeschichten auch aus dem Osten. Ich sage immer die Irrlichternden, weil es so schwer ist, die überhaupt in die Öffentlichkeit zu bringen, die mit sehr, sehr viel auch privater Gewalt klarkommen mussten. Ich finde, dass das ein Thema ist, das bis heute wenig eine Rolle spielt und deswegen wird es hier so knapp wie möglich, aber immerhin benannt. Und da will ich auch ganz klar sagen, dass wenn ein Mann, ein Vater sich selbst im Leben so abhanden kommt, knapp 15 Jahre in den Westen geht, um dort als Terroragent unterwegs zu sein, dann ist das natürlich eine Einflugschneise dafür, sehr viel an diesem Verlorensein in die Familie hineinzuleben. Und das ist dann natürlich auch Geschichte des Ostens, ja, ein Einschluss im Einschluss. Also ist, im Grunde ist es eine Kindheit wie hinter einer Doppelmauer. Und das finde ich deshalb wichtig zu sagen, weil gerade in diesem Rutschen jetzt in der Erzählung über den Osten mir das wie so ein Basisbrot zu sein scheint. Was ist eigentlich in den Familien? Was wird an den Tischen gesprochen? Und zwar quer durch die Generation. Ich glaube, wer meine Bücher kennt, weiß, dass das Transgenerationelle immer eine Rolle spielt. Also das zur Hand geben oder überhaupt spielt die Hand ja in dem Buch eine große Rolle. Hm. Damit fängt das Buch an und damit endet es.
Die Hand, die ihr Bruder nimmt, als er im Sterben liegt, und ihre Hand, und sie sich auf die Brust legt und nicht mehr loslässt. Dies liest sich im Buch noch deutlich drastischer, als Sie es jetzt andeuten, obwohl Sie es auch im Buch lediglich andeuten, aber Szenen, in denen Sie und Ihr Bruder am Boden liegen und nur lauschen, wie der Vater durch die Wohnung läuft, sich noch ein Bier nimmt und dergleichen. Und was mir da sehr aufgefallen ist, ist die völlige Abwesenheit in diesen Szenen Ihrer Mutter. Ist auch das etwas, was über diese Einzelfamilie hinausgeht, das Fehlen der Mutter?
Spielt in dem Buch eine große Rolle, die Rolle der Mütter, die Rolle der Frauen. Wir haben die große Emanzipationserzählung für den Osten. Nach 89 sollten die ostdeutschen Frauen das Modell für die neuen Einheitsfrauen werden. Und ich habe da so meine Fragen. Und auch hier geschrieben mit dem Verständnis, ein Mädchen, das 35 geboren ist, in diesem Schlachthaus Riga ihre Kindheit verlebt, die Bombardierung von Dresden erlebt. Also es gibt gute Gründe zu schweigen. Und ich bin auch der Meinung, Entlassungsstrategien für Gesellschaften haben ihren Wert. Die Frage ist eben, wann das Maß einer Gesellschaft verloren geht und dass wir im Osten nachgerade geharnischte Phänomene in den Blick zu nehmen haben. Ich glaube, das liegt auf der Hand.
Sie schildern dieses Schweigen, dieses nicht drüber reden wollen, was es natürlich im Westen genauso gab. Auch da kam die Aufarbeitung und das Anerkennen von Schuld erst sehr zeitverzögert und eigentlich auch erst durch den Protest 68. In der DDR gab es das eigentlich gar nicht, wenn ich das bei Ihnen richtig deute. Also dieses Schweigen einerseits und dann eben diese Gewalt in den Familien. Was macht das mit einer Gesellschaft oder umgekehrt, welche Gesellschaft lässt so etwas zu?
Also zunächst lag mir noch mal sehr daran, gerade mit dem Zeitschnitt 89 zu sagen, dass der Osten, gerade wenn es um die Bewusstseinshaut geht, ja, um das Immaterielle und eben nicht um die Renten und nicht um die Ostquoten und alles das, wie es wir heute sehr schnell im öffentlichen Raum wie Knallbonbons hochschießen, dass es fast nicht zu leisten war in diesem wirklich großen Umbruch. Sie haben es schon gesagt, hier könnte man den Westen als Nenngröße ansetzen und sagen, der hat unter sehr guten, beruhigten Bedingungen auch es erst in den End-70er, 80er Jahren wirklich geschafft. Aber dort wurde es zu einem gesellschaftlichen Gespräch. Und ich glaube, dass wir da einfach noch einen Weg zu gehen haben im Osten. Es war immer ein politisches Diktum, was konnte man eigentlich erfahren, was konnte man über Buchenwald tatsächlich erfahren, was konnte man über den Großvater oder den Vater tatsächlich erfahren, wo der gewesen ist. Die Archive waren geschlossen, man musste Glück haben, eine Verbindung im Westen zu haben und auch diese großen Felder. Was ist mit den verschwundenen, toten Männern des Krieges? Es gab Halbe, das war der einzig große Friedhof der toten Deutschen. Ansonsten gab es vor allen Dingen den sowjetischen Helden. Ja? Und diese merkwürdige Konstellation hat natürlich für diesen Schweigeraum sehr viel bedingt. Und das zieht sich jetzt sehr wie ein langer Faden.
Deutschlandfunk Kultur.
Bei mir ist Ines Geipel mit ihrem neuen Buch, das heißt »Mein Bruder, der Osten und der Hass«. Über den Hass, über den haben wir vorhin schon gesprochen, über die DDR-Nachkriegsjahre, auch über Ihren Vater, den Stasi-Agenten. Und da ist schon deutlich geworden, das ist kein blankes Sachbuch, was Sie da geschrieben haben, sondern das ist literarisch geformt. Und im Zentrum, da steht immer wieder Ihr jüngerer Bruder, Frau Geipel, Robby, 6 Jahre jünger, der Ihnen im Dezember 2017 gesagt hat, dass er einen Hirntumor hat und Sie hatten genau einen Monat, keinen Tag mehr und keinen Tag weniger, um Abschied zu nehmen. Haben Sie diese Aufarbeitung dieser Familiengeschichte und Gesellschaftsgeschichte für Ihren Bruder geschrieben?
Naja, zunächst muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ein Buch um meinen Bruder, der für mich ein absoluter Kernmensch gewesen ist, für mich selber auch nochmal anwesend zu machen. Also in den Bildern, die eine Rolle spielen, die ich aufrufe, war er sehr da in diesem letzten Jahr und ich weiß gar nicht, wie ich ohne die Möglichkeit, dieses Buch zu schreiben, über dieses Jahr gekommen wäre. Also dieser Schmerz, glaube ich, zieht sich durch dieses Buch. Und ich habe in meinem Leben keinen sanfteren Menschen kennengelernt als ihn. Und gleichzeitig ist es ja immer so frappierend mit der Sanftheit. Ja. Er hatte dieser Wucht, der er selbst auch ausgesetzt war, nur diese Sanftheit entgegenzusetzen. Das ist eine Strategie für ihn gewesen. Er selber nannte es positives Verleugnen. Und das war ein bisschen auch nach 89 immer ein Streitstoff für uns, dass ich gesagt habe, klar, die Wege sind zu akzeptieren, aber ich glaube, es kann nicht funktionieren. Und er wollte eben diese Familiengeschichte nicht anschauen. Er wollte damit abschließen und gleichzeitig weiß ich, dass er damit sehr gekämpft hat. Und dieses Austarieren, ja, inwieweit schaut man in die Familienkrypta und was bleibt in sich verschlossen, was bleibt verborgen und wann muss Verborgenes tatsächlich nach oben, damit man überhaupt noch miteinander atmen kann, das spielt eine ziemliche Rolle in dem Buch.
Ich persönlich habe das als sehr eindrücklich gelesen. Sie stellen sich selber in dem Buch die Frage, braucht es das Politische, um Robbie irgendwie näher zu kommen? Und Sie geben sich die Antwort, ja, unbedingt. Warum?
Ich glaube, es ist ein Buch, das Familiengeschichte und Zeitgeschichte sehr eng ineinander laufen lässt. Und wenn ich zum Beispiel erzähle, nach 68 in der DDR, Stasi-Chef Mielke entscheidet eine Modernisierung des Geheimdienstes und es ist eben der Vater, der dort in dieser Zeit, Anfang der 70er Jahre, sich bereit erklärt, dann spielt das natürlich für die Familiengeschichte eine absolut elementare Rolle. Und es spielt vor allen Dingen auch eine Rolle, weil die Kinder davon nicht wussten. Also sich zu überlegen, einen Vater zu haben, der unter 8 verschiedenen Identitäten 15 Jahre lang in den Westen fährt. Und man weiß es nicht, wir wissen es nicht. Man weiß als Kind seismografisch, wieso ist jetzt, wo ist er denn? Oder dann wird gesagt, er ist auf den Lehrgängen und er kommt zurück und ist in einem hochaggressiven Zustand. Diese Verstörung, die die Kinder praktisch durch die Zeit tragen und die sich ja erst durch die Möglichkeit mit 89 auflösen ließen, indem man in den Akten lesen konnte, was Realität war. Also diese.
Hat das Ihren Vater Ihnen näher gebracht oder noch weiter entfernt, dann zu lesen, was er eigentlich alles getan hat?
Das ist schwer zu beantworten. Zunächst mal war die Akte selber, hatte so eine solche Wucht, dass ich wirklich 3-4 Wochen mit wackeligen Knien durch die Welt gelaufen bin. Und gleichzeitig gab es natürlich viele Situationen, Daten auch in dieser Akte, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ordnet sich etwas, was wir eben auch an, ja, Entgleisung erlebt haben, nochmal anders zu. Also diese Akten, ich habe viel Zeit in den Archiven zugebracht, habe viele Stasi-Akten gelesen und sie sind nicht das Nonplusultra, aber wenn man seine eigene Zeit verstehen will, glaube ich, sind sie schon sehr elementar und man kommt ja nie mehr in diesen Zustand davor, in diesen Nebel zurück, sondern diese Akten reißen etwas auf an Realität. Natürlich hat man etwas erlebt und eine Realität gelebt und man lernt über diese Akten ein Stück weit, dass eigene Leben auch gelebt wurde. Das ist nicht so einfach, aber es ist die Möglichkeit, diese Brüche, Risse in das eigene Leben zu integrieren und das finde ich schon einen wichtigen Akt.
Ich möchte noch in die Gegenwart kommen, wo sich viel verschoben hat. Umbrüche, die sich aber mit der Wende eigentlich schon angezeigt haben. Sie zitieren aus dem Hoyerswerder Wochenblatt, das schon im Einigungsjahr schreibt, was wird geschehen, wenn die Zeitbomben hochgehen. Es hat dann ein Jahr gedauert, dann sind sie in Hoyerswerda hochgegangen, noch ein Jahr später in Rostock-Lichtenhagen. Und es sind noch viele solche Punkte gefolgt in NSU. Sie listen viele Fälle auf, auch Fälle, bei denen ich dachte, ach stimmt, das war ja auch noch. Haben Sie irgendeine Erklärung, was sind denn das? Wo kamen diese Zeitbomben her, die da so alle über die Jahre bis heute hochgehen?
Naja, ich versuche exemplarisch an einer konkreten Familie zu zeigen, wie sich Zeit und Leben, Gefühle, Situationen verzahnen. Und hier ganz explizit, wenn es um die lange Linie der Gewalt im Osten geht, geht es natürlich um Kontinuitäten. Und die rühren das, glaube ich, kann man an diesen vielen einzelnen Beispielen, die ich ja noch mit hineinnehme in das Buch, also es ist die Sache der nicht verarbeiteten Doppeldiktaturen und das, glaube ich, lässt sich sagen, ist vielleicht auch jetzt gar nicht so wahnsinnig neu, aber trotzdem fordert das ja etwas heraus. Am Ende des Tages, gerade in diesem Jahr, hochpolitischen Jahr, ist es ja die Frage, wie Ost und West zusammen eine politische Verantwortung für dieses Land übernehmen können. Hm. Und da dächte ich, ist so eine Suche oder so ein Weg auch zu sich selber eine Möglichkeit.
Sie haben jetzt gerade schon skizziert, dass Sie sich das eigentlich alles nur durch eine verdrängte, nicht aufgearbeitete Doppeldiktatur erklären können. Haben Sie die Hoffnung, dass Sie in ein paar Jahren ein weiteres Buch für Ihren Bruder schreiben könnten, indem Sie ihm sagen, wir haben das irgendwie auflösen können?
Der Trend ist im Moment ein bisschen in die andere Richtung. Ja, ich habe den Eindruck, der Osten wird ein Stück weit umgeschrieben. Wir vergessen relativ viel. Wir vergessen auch die Härtesubstanz dieser Diktatur. Und es geht ja nicht anders als mit einer Einladung im Sinne von Texten und Büchern und einer Einladung zu einem Gespräch, zur Diskussion, zur Debatte. Und wir werden sehen, wo wir landen.
Das sagt Ines Geipel. Wir haben gesprochen über das Buch Umkämpfte Zone, Mein Bruder, der Osten und der Hass. Es ist bei Klett-Cotta erschienen, kostet 20 Euro. Frau Geipel, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke sehr.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.